Jo, Marius, Spielberg-Werkschau, womit fangen wir denn an?
Duell.
Okay. Pistole oder Degen?
Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zum Start einer neuen Reihe. Es ist immer wieder ein schöner Moment, wenn wir hier reinkommen, noch so frisch und unverbraucht und ja, also ein Mammutprojekt angehen, wie wir es jetzt machen. Und ich würde behaupten, ein solches Mammutprojekt ist in seiner Mammuthaftigkeit bisher noch nicht in der Kinotagesstätte erreicht worden. Wir gehen einen Regisseur durch in unserer neuen Reihe, ein Regisseur, der, ich glaube, das ist damals auf Platz 2 unserer Top-Regisseure geschafft hat, der wie kaum ein anderer für den Beruf des Regisseurs, des Filmemachers steht, den eigentlich jeder kennen sollte und dessen Filmografie einfach viel zu umfangreich ist, als dass wir sie in so einer klassischen 2-Episoden-starken Werkschaufolge abfrühstücken könnten. Und wer das ist, das erklärt euch jetzt mein Mitpodcaster, der liebe Marius.
Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Ja, unsere neue Reihe nach Bond, Ghibli, Star Trek. Game of Thrones ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber das waren so die Reihen, die wir bisher hatten. Starten wir jetzt nun, Christian. Du hast ja mit dem guten Benny auch die Drecks-Talks ins Leben gerufen, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Wir machen ein bisschen das Gegenteil. Wahrscheinlich. Und schauen uns zumindest teilweise Filme an, die zu den Besten gehören, was Hollywood zu bieten hat. Und wie du schon gesagt hast, normalerweise machen wir Regisseure so in so Doppelfolgen. Hier hätten wir eine Dreifachfolge mindestens machen müssen. Was bietet sich da mehr an rein, als eine ganze Reihe zu starten? Wenn es einer verdient hat, dann doch Cineast Bill Bergo. Wie es bei den Simpsons schon gesagt worden ist.
Jetzt nochmal ordentlich aussprechen, den guten Mann, bitte, ja?
Ja, Steven Spielberg.
Ja, ihr habt es schon im Folgentitel gesehen, keine große Überraschung. Also, genau, wir gehen Steven Spielbergs Filme durch. Haben wir uns über die Biografie dieses Regisseurs belesen, Marius? Möchtest du etwas noch vorher loswerden?
Nee, bis Fablemans lassen wir es sein. Dann kann man drüber reden, nein, Quatsch. Bisschen habe ich reingelesen. Es war nämlich ganz interessant für die heutigen Filme, sich anzuschauen, wie die entstanden sind. Vielleicht sollte man uns irgendwie sagen, wir nehmen jedes Mal jetzt 3 Filme auseinander, gehen die ganzen chronologisch an, werden spoilern zu jedem Film auf jeden Fall. Also schaut euch die am besten vorher an oder seid Spoiler nicht empfindlich, das ist vollkommen okay. Und werden das Ganze in einer Punkteskala einsortieren. Geben 1 bis 10 Spielbergos. Das ist unsere Punkteskala heute. Und ich habe deine Frage vergessen. Ach nee, es ging um die Filmografie.
Biografie. Genau. Biografie, nicht Filmografie.
Genau, die Biografie für die Filmografie. Denn die Filme, die wir heute betrachten werden, sind fürs TV gemacht worden. Und da war es natürlich sehr interessant zu sehen, okay, warum ist Spielberg irgendwie zum TV gekommen? Und tatsächlich war meine Fablemans-Anleihe gar nicht so umsonst. Das ist ja seine quasi Autobiografie. Und tatsächlich war es wohl so, dass er nach der Scheidung seiner Eltern zu seinem Vater gezogen ist und dann aufs College gehen wollte in Los Angeles, dort aber nicht angenommen worden ist, weil sie gesagt haben, hier, tu uns erstmal einen Film präsentieren, der dich dazu berechtigt, Film zu studieren. Auf diesen Colleges in Los Angeles waren übrigens krasse Leute, unter anderem Francis Ford Coppola oder George Lucas. Also Hammer-Jahrgänge, würde ich sagen. Und er kam da nicht rein und hat deswegen seinen ersten Kurzfilm irgendwie gedreht und das müsste dann Ambient sein.
Amblin.
Was ja auch seine erste Produktionsfirma dann oder seine Produktionsfirma so genannt hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er mit diesem Film dann ins College gekommen ist. Zumindest hat er auch noch weitere Filme gedreht. Er hat zum Beispiel einen 140 Minuten langen Science-Fiction-Film schon gedreht mit No Budget quasi, was dann später ein anderer Film wurde, auf den wir noch zu sprechen kommen in den nächsten Folgen. Also war schon krass unterwegs auf jeden Fall, wurde dann irgendwann angenommen dort und ist quasi zu keinem College-Stunde hingegangen. ja, sehr schön. Sondern war schon mit Universal im Kontakt. Dort hatte er so einen Ziehvater quasi, so einen Typen, der ihn hochziehen wollte und hat dann für Universal TV-Produktion gemacht, seinen allerersten Duell. Und das ist auch unser allererster Film, den wir heute besprechen werden.
Ja, Marius, noch kurz angefügt. Also er war eingeschrieben am College, ist aber nie zum Studium gegangen und ist einer der erfolgreichsten Filmemacher aller Zeiten geworden. Kannst du von lernen, oder? Können wir alle von lernen.
Ich denke, das ist das Vorbild, das ich gesucht habe, ja.
Ja, sehr schön, sehr schön. Vorgeschichte hast du jetzt schon angerissen und ich zumindest die Fabelmanns ist halbwegs ja korrekt, zumindest so in der Grundausrichtung her. Vater Technik, ne, Elektroingenieur, Computertechniker gewesen, Mutter war Konzertpianistin, also diese schöne Balance aus das Technische, das Handwerkliche und das Kreativ-Künstlerische, was hier im Film, in seinen Film zusammenkommt. Wir werden mal schauen, wo wir rauskommen. Ich fühle mich noch nicht befugt, ehrlicherweise zu sagen, das macht einen typischen Steven Spielberg-Film aus. Dazu sind die in meiner Wahrnehmung auch einfach zu breit gefächert. Mal gucken, wenn wir das jetzt chronologisch durchgehen, ob sich da eine gewisse rote Linien abziehen, auch eine gewisse Entwicklung. Ich bin gespannt.
Auf jeden Fall, dafür macht man ja auch so eine Werkshow, um Gemeinsamkeiten zu finden und irgendwie eine Entwicklung auszusehen. Ich würde sagen, ich verbinde Steven Spielberg mit genau einem Wort. Seine Filme sind unterhaltsam. Das sind so ziemlich jeden Spielberg-Film, den ich gesehen habe, fand ich unterhaltsam. Und bin jetzt echt gespannt, ob sich das durch seine Werke ziehen wird. Seine Fernsehfilmzeit werden wir heute besprechen, nehme ich bei dem Wort allerdings vielleicht ein bisschen raus.
Welcher Film versucht nicht unterhaltsam zu sein, Marius?
Come and See.
Kommt drauf an, wie du politisch eingestellt bist, ne? Ja. Ja, also wir lassen jetzt die ganzen Kurzfilme am Anfang seiner Karriere aus.
Auch die Serienepisoden.
Fernsehserien. Fun Fact, die allererste Episode von Columbo hat er gedreht.
Die allererste?
Die allererste Episode okay. von
Columbo. Ich habe nur gelesen, dass er eine gedreht hat und die halt sehr.
Nein, es ist Regie bei der ersten Folge. Also damit gleich mal irgendwie so ein Kultmeilenstein hingelegt. Aber nein, Duell ist sein, ja, frühester noch erhaltener vollständiger Spielfilm. Und deswegen gilt der auch für uns hier, für unsere Reihe, als Startschuss. Also Duell von 1971.
Schön. Ich wollte dir noch so irgendwie subtil mitteilen, dass du noch mal den Filmtitel sagen sollst, damit man hier schön den Trailer reinschneiden kann.
Wir machen das schon so lange. Ich habe so viele Jahresabschlussfolgen geschnitten, bei denen ihr das nicht gemacht habt. Ich bin schon geübt darin.
Du hast schon so KIs mit unseren Stimmen, ja.
Genau. Ebenso geübt darin bin ich, einen Plot zusammenzufassen.
Ja.
Dann mache ich das mal auch an der Stelle. Und das ist relativ schnell umrissen. Im Mittelpunkt steht David Mann, gespielt von Dennis Weaver. Ein ziemlich normaler Typ, der morgens mit einem Auto losfährt, der Streit mit seiner Frau hat, Querelen hat, der zu irgendeinem Punkt will mit seinem Auto. Du kannst mir ja gleich erklären, wohin. Und auf diesem Weg durch die kalifornische Einöde auf seiner sehr langen Straße begegnet er einem Truck. Und dieser Truck legt sich mit ihm an, bedrängt ihn und will ihn schließlich auch von der Straße drängen und in einen Zug reindrängen. Und das Ganze nimmt sehr drastische Ausmaße an, wenn David Mann dann um sein Leben fürchtet und flüchtet vor diesem Truck. Und da ich diesen Film auf YouTube gesehen habe, im Englisch ohne Untertiteln und natürlich jetzt nicht kompletter Englisch-Noob bin, aber vielleicht kannst du ja aus diesem anscheinend für den Plot sehr entscheidenden Telefonat mit seiner Frau mir nochmal die wichtigste Essenz mitteilen.
Das klingt irgendwie wie so ein Lehrer, der nochmal abfragt, ob man das Buch wirklich gelesen hat und deswegen so in der Mitte. Ich habe ihn auch noch nicht mal auf YouTube, sondern in Weiten des Internets mir angeschaut. Den gab's auf YouTube. Irgendwie habe ich ihn nicht gefunden. Auch auf Englisch ohne Untertitel. Und ich sag mal so, da wird sehr wenig gesprochen in diesem Film. Und das, was gesprochen wird, ist jetzt auch nicht so essentiell. Am Telefon mit seiner Frau geht's auf jeden Fall darum, dass es irgendwie einen Mann gibt, bin mir nicht ganz sicher. Also er sagt irgendwann auf jeden Fall, soll ich rübergehen und ihm irgendwie auf die Schnauze hauen oder mir auf die Schnauze gehauen werden. Also sie haben auf jeden Fall Streit. Und ich glaube, es geht um
ja, irgendein anderer Typ hat sie angegraben und fast vergewaltigt. Das ist mir noch hängen geblieben.
Genau, und er ist nicht dazwischen notiert, gegangen. Ne? Er ist nicht dazwischen gegangen und jetzt wird er für schwach gehalten von seiner
genau,
Frau.
Genau, in seiner Männlichkeit. In seiner genau. Männlichkeit angegriffen. Und das kann man wahrscheinlich so als ein Motiv des Films
genau, da geht es ja auch im Radio vorher drum irgendwie, dass da Leute anrufen und sowas. Und er ist auch sehr, ich weiß nicht, wie du den Typen wahrgenommen hast. Das ist jetzt nicht so ein typischer Held. Würde ich mal glatt behaupten, das ist
überhaupt nicht
irgendwie so ein Schmierlappen, der da durchs, durch die Prärie fährt. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er ein Ziel hat, tatsächlich, wo er hinfährt, sondern dass er einfach irgendwie möglichst weit wegfährt, gerade einfach nur.
Ich glaube, es ist zum ersten Mal ist es völlig egal, wo er hin ja. will. Ich hatte natürlich aber trotzdem die ganze Zeit so einen Geschäftsmann im Sinne, oder also was heißt Geschäftsmann? Irgendein Vertreter, der halt in eine Stadt 3-4 Stunden entfernt fährt für einen Beruf. Aber es liegt doch in gewisser Weise ein Kunststück dieses Films darin, aus unserer Hauptfigur so einen Max Mustermann irgendwie zu machen. Einer, der als Projektionsfläche so glatt und so silhouettenhaft ist, dass man sich da ohne Probleme rein identifizieren kann und dass er eigentlich in seiner Alltäglichkeit, in seiner Durchschnittlichkeit für uns alle irgendwie stehen kann, oder?
Ja, ja, schon. So ein bisschen so eine Explosion-Version von uns selber irgendwie. So eine, die man vielleicht nicht unbedingt sehen will. Vielleicht so eine schwache Version, eine gehässige Version. Wenn irgendwas im Radio passiert und da irgendjemand anruft, dann hat er auch so eine miese Lache irgendwie drauf, so irgendwie, als er findet das irgendwie lustig, aber macht sich eher lustig über das, was irgendwie dort gesagt wird. Und was der Film schafft, ist irgendwie kurios, wie du schon sagst, weil er wird dann irgendwann angegriffen von einer Figur, die wir nie sehen, ne, dieser Truck. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war so ein bisschen auf der Seite des Trucks.
Warum?
Weiß ich nicht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der hat's verdient.
Bitte was? Also erstmal, ich bin generell nie auf der Seite von Trucks.
Und ja, gut.
Falls es jetzt Truckerfahrer da draußen, Lastwagenfahrer gibt oder Fahrerinnen, ihr macht bestimmt einen tollen Job, aber viele eurer Kollegen sind ziemliche Arschlöcher auf der Straße. Und deswegen war ich nie auf der Seite des Trucks, der natürlich, also das ist wirklich so ein langschnäuziger Truck und man kann sich auch in einem sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel anlesen, dass Spielberg den sehr bewusst ausgewählt hat in seinem Design, dass der so ein bisschen aussehen sollte, als hätte er ein Gesicht. Ich meine, da wird die kindliche Fantasie direkt angesprochen. Und dann auch dieser, also der sieht ja aus, als ob er komplett verrostet wäre in seinem Braun. Und das ist halt wirklich so ein mächtiger Öltanker. Der schindet schon Eindruck. Und nein, ich war nie auf der Seite dieses Trucks. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor dem. Und ich konnte die Angst unseres Protagonisten sehr gut nachvollziehen.
Ich hatte schon das Gefühl, dass der Truck irgendwie so ein, der sinnbildlich ist für seine Ängste oder für das, was er falsch gemacht hat und jetzt davon eingeholt wird, irgendwie so. Also dass es kein wirklicher Mensch ist. Ich meine, der Truck fährt ja, ich hab's mal umgerechnet, knapp 150 km/h zu Spitzenzeiten. Irgendwie, dass das so symbolisch dafür steht, was er halt falsch gemacht hat oder für das, was er für seine böse Seite quasi. Und dadurch, dass er mir, also die Figur von Dennis Weaver jetzt auch nicht so sympathisch war oder auch gar nicht sympathisch war, war ich irgendwie dafür, dass der Truck ihn schon einholt. Und ich war echt gespannt, was dann passiert. Und ich war mir auch relativ sicher, dass sobald er sich dem entgegenstellt, als Mann oder als Person, der sich seinen Ängsten und Gegensätzen entgegenstellt, dass er dann siegreich aus dem Sache rausgehen wird. Und ich habe gedacht, dann bekommt er eigentlich noch so ein Redemption oder sowas, also dass er sich mit seiner Frau versöhnt oder irgendwie die nächste Telefonzelle aufgreift und sagt, hier, es tut mir leid oder sowas, ich war ein Idiot. Also nur sowas. Aber es bleibt dann auf dieser symbolischen Ebene, die mir irgendwie sehr gefallen hat. Und deswegen war ich immer dafür, dass für den Truck, ne, dass er ihn einholt, dass er ihn strapaziert, dass er ihn angreift, aber am Ende nicht gewinnt.
Okay, du magst die Herausforderung offensichtlich, die da
auf jeden Fall,
Figur gestellt
da, da wird jemand gefordert und gefördert.
Ja, das ist ein guter Ansatz fürs Leben, auf jeden Fall. Ja. Nein, ist schon klar. Und dadurch entsteht ja auch eine Spannung. Also das Ding ist ein Suspense-Film, einer, der Spannung, Anspannung schaffen will, der ohne viele Wörter auskommt. In der Originalfassung 74 Minuten lang, 40 Dialogzeilen nur, sehr wortarm. Und ich weiß nicht, ob es jetzt in der Kinofassung, die wir gesehen haben, die du wahrscheinlich auch gesehen hast, die 90-minütige, ne? Sitzt ein bisschen mehr, gibt es auch ein paar mehr ausführliche Szenen. Der Film wurde ja, nachdem er in den USA so ein großer Erfolg als TV-Film war, wurde er für die internationale Distribution wurde erweitert und in die Kinos gebracht außerhalb.
Auch nochmal sehr erfolgreich, tatsächlich dann, ja.
Auch nochmal sehr erfolgreich und Spielberg sowieso sehr effizient beim Produzieren gewesen. Hier natürlich irgendwie auch ein großes Risiko, halbwegs großes Risiko, die Produzenten eingegangen, die ja gerne irgendwie im TV-Filmsegment Fuß fassen wollten und jetzt da diesen jungen Mann sich rangeholt hatten, 24 oder so war er, um diesen Film zu drehen. Und damit offensichtlich einen Treffer gelandet haben, denn dieser Film ist auf jeden Fall der Durchbruch für Spielberg geworden in Hollywood und das auch zu Recht. Ich finde, er hat wirklich, also on location gedreht und was die Inszenierung betrifft, ist das Ding echt stark. Auch jetzt nach, welches Jahr hatte ich ausgegeben? 71?
45,
also 55 Jahre. Ja. 55 Jahre alt. Und na klar, da liegt so eine gewisse altersbedingte Patina drauf auf diesem Film und das hat nicht die Dynamik heutiger Mad Max Verfolgungssequenzen, aber die sind doch sehr intensiv mit Stoßstangenaufnahmen, mit Blick in den Rückspiegel, paranoiahaft, mit immer mal wieder Pausen dazwischen, immer überraschenden Momenten, wo es dann auf einmal aus heiterem Himmel ganz, ganz eng wird, wo er an einem Bahnübergang steht und kurz bevor der Zug kommt, ist auf einmal der Truck hinter ihm und schiebt ihn da so auf die Schienen und er fällt dann aus allen Wolken, als er dann den Truck doch noch mal irgendwo vor sich, nachdem er schon gedacht hat, er hat ihn abgeschüttelt, vor sich auf der Straße stehen sieht und dieser Trucker wartet halt einfach auf ihn und man sieht da auch nur seine Hand und das ist halt auch so ein schöner Trick, einfach diesen Trucker die ganze Zeit komplett gesichtslos zu lassen und dieses Böse nicht zu vermenschlichen, sondern eben wie so eine göttliche Macht fast schon wirken lassen, wie so ein Gesicht, einfach das gesichtslose Böse.
Auch die Intention, ne? Also warum macht er das ja auch? Also das fragt sich ja unser Protagonist auch die ganze Zeit, warum? Also, ne? Weil ich ihn doof überholt habe oder sowas? Das ist natürlich die Horrorvorstellung für jeden, der irgendwie mal auf der Autobahn unterwegs ist, dass man die falsche Person irgendwie doof überholt und dann ist die sauer oder so und irgendwelche Vollidioten halt unterwegs und so Highways, da tummeln sie sich, die Idioten, möchte ich meinen. Damit bedient er auch so eine Urangst, glaube ich, von so Autofahrern oder irgendwie, wenn man auch LKWs überholt, ist auch immer ein bisschen unangenehm an engen Stellen und so und solche Sachen. Irgendwie auch diese endlosen Highways dann in den USA natürlich auch nochmal krasser. Dieses Hinterland auch von allen Leuten, die ihnen irgendwie nicht helfen können, ne? Also das sind zwar die meisten, die er trifft jetzt vom Prinzip nette Menschen, aber auch keiner, der die ihm so wirklich helfen, weil er auch so fremd ist irgendwie vielleicht aus deren Sicht. Da steckt schon echt viel drin und die Inszenierung ist vor allen Dingen das, was ihn so aufwertet, weil da sind Kamerafahrten drin, Dollyfahrten drin. Ah, die sind ja ein Traum. Also das erste Mal, wenn er diesen LKW hinterfährt, aus der Sicht vom unserem Protagonisten raus von seinem Auto, überholt die Kamera schon den Truck bis vorne an die, was ist das, die Stoßstange vorne beim Auto?
Nee. Ja, Stoßstangenkühler.
Ja, genau, bis zum Kühler des Autos quasi und fährt dort.
Gott, jetzt bin ich hier der Autoexperte auf einmal, was soll denn das?
Du bist der Autoexperte der Kinotagesstätte. Für unsere nächste Reihe Fast and Furious wird das wichtig.
Da hatte ich schon mal vorgeschlagen, hast du Nein gesagt.
Ja. Lass mal erstmal hier die 35 Spielberg-Filme abhandeln. Dann wird neu gemischt. Ist auf jeden Fall alle nicht da schon inszeniert und du hast schon gesagt, durch den Rückspiegel irgendwie schauen und auf einmal ist dann der Truck da und sowas. Das ist so ein bisschen so ein Horrorelement schon fast. Also das ist mehr Horror als der Horrorfilm, den wir heute noch besprechen werden. Schon cool inszeniert. Ja, alles ein bisschen langsam. Man merkt auch, die fahren keine 150. Auch wenn die Dollyfahrt ist, da merkt man schon, die fahren sehr langsam, damit die Kamera hinterherkommt. Also man merkt schon an den Hintergründen, wenn so ein Kaktus
vorbeifährt. Aber er kaschiert die Geschwindigkeit schon sehr gut. Und wo sie sich dann wirklich so jagen, so nach zwei Dritteln, da haben sie ja wirklich Tempo drauf. Und zumindest wirkt es so, als ob sie da wirklich irgendwie 100, 120, 150 km/h fahren würden.
Man merkt aber jetzt nicht wirklich einen Unterschied zwischen 90 km/h und 140. Also er muss schon immer wieder den Tacho einblenden, damit man merkt, jetzt geht's aber hier ab, ne? Aber es ist trotzdem für die Zeit, für einen TV-Film viel zu gut. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du ein Genie hinter der Kamera hast, und das ist ja Spielberg wahrscheinlich. Wir werden es hier rausfinden. Ich fand irgendwie einen schönen Kommentar von John Crawford, die in einem TV-Film von ihm oder TV-Episode mitgespielt hat, irgendwie bekannt war als große Diva und irgendwie, dass sie mit keinem Regisseur arbeiten kann und auch komplett entsetzt war, dass so ein Neuling jetzt eine Episode mit ihr Regie führen soll. Und sie fand ihn aber ganz sympathisch. Dann meinte so, Hollywood hat tatsächlich mal ein Genie engagiert, nachdem sie einen gesehen haben. Das ist ja mal schön. Und ich glaube schon, dass der junge Spielberg gerade im Vergleich zu den anderen Leuten dort am Set, die irgendwie nur ihre Arbeit runtergemacht haben, so das extra gewisse extra an Motivation hatte, daraus was richtig Geiles zu machen.
Ja, das waren auch ganz viele Veteranen von Universal mit am Werk. Die Stunt-Leute oder einer von den Stuntmännern hat bei Brennpunkt Brooklyn, wie hieß er, French Connection, mitgearbeitet und war dafür ganz hoch gelobt.
Gut, ist ja später.
War das so?
French Connection ist irgendwann in den 70ern. Das wäre jetzt lustig, wenn es 1970 wäre, aber.
Nee, gleiches Jahr. 71. Okay. Oder von jedenfalls der gleiche Stuntmann wie da. Postproduktion waren auch total versierte Leute. Also der junge, kreative, frische Kopf hat da wirklich eine gute Mannschaft zusammengestellt bekommen, mit der er arbeiten konnte. Und
ja, aber das ist ja perfekt. Also ist ja, super perfekt, wenn du so kreativ jung bist, aber das Einzige, was dir fehlt, ist quasi das Handwerk.
Eben.
Und alle drumherum können das Handwerk. Und das ist ja super, ja. Auch der einzige Schauspieler, der hier was zu tun hat, ist Dennis Weaver, aber alle anderen sind auch so, das ist deren 30. TV-Rolle gefühlt, ne? Also so, die eine Oma mit den Giftschlangen, die weiß schon, ja, sie spielt so eine Hillbilly-Frau hinten, die sich irgendwie kreischend rumdreht. Das hat sie irgendwie auch schon 20 Mal gemacht, gefühlt. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dass das nur funktioniert hat, weil er so eine Crew um sich herum hatte, die nicht auch die jungen Wilden waren. Da wäre vielleicht was Kreatives bei rumgekommen, aber vielleicht nicht sowas Zeitloses.
Würdest du den Film als zeitlos bezeichnen?
Ja, man merkt ihm sein Alter schon an, da bin ich vollkommen richtig, bin ich auch bei dir. Man sieht auch seine Fernsehfilmästhetik. Nee, ich glaube das nicht, das würde ich nicht sagen. Wir haben schon ein paar Fernsehfilme gehabt, du erinnerst dich an den Bond, du erinnerst dich an die beiden nächsten Filme, die kommen, da ist der drüber, auf jeden Fall. Ich finde, der braucht seine 90 Minuten nicht, seine 70 Minuten aus dem TV-Film hätten locker gelangt, auch wenn ich den Cut nicht gesehen habe, aber der geht ein bisschen lang, der zieht seine Idee dann doch ein bisschen in die Länge. Und weil er sowieso nicht der schnellste Film ist, was lustig ist bei dem Film, wo es um Verfolgungsjagden geht, ja, entsteht da so eine Langatmigkeit dann schon, die ich ihm aber gerne verzeihe. Also der Film hat Charakter, wenn man so möchte.
Ja, das auf jeden Fall. Also er hat eine simple Idee, aus der er so ziemlich alles rausholt, was rauszuholen ist. Und er überstrapaziert sein Konzept nur leicht vielleicht
wenn man wissen will, was passiert, wenn die Leute aussteigen, dann guckt man Wild Tales, da wird das dann fortgeführt.
Den ich leider noch nicht gesehen habe. Ja, aber im Nachhinein hätte ich, glaube ich, lieber die 74-Minuten-Version geschaut. Du hast schon recht, der ist ein Tick zu
lang. Ich weiß jetzt auch nicht, was rausgeschnitten worden ist, ob jetzt die Kinderbusszene da rausgeschnitten worden ist.
Ja, die Kinderbusszene, auch die Stoßstangenfahrt zur Eröffnung gab's wohl nicht.
Ja, die Kinderbus-Szene, die wirkt auch am meisten, als wäre es irgendwie eine Sonderepisode.
Das Telefonat mit seiner Frau war auch nicht im Original drin. Und die Szene am Bahnübergang.
Ja, die ist cool. Ja. Die Szene mit der Frau, ja, ich meine, wir konnten uns beide jetzt nicht mehr genau dran erinnern und haben jetzt nicht zurückgespult, was genau da jetzt passiert. Weil es auch egal
aber ist. Es ist auch völlig egal. Also, wie gesagt,
dass der Typ ein bisschen schmierig ist und irgendwas Dreck am Stecken hat, merkt man irgendwie auch so.
Okay, du mochtest ihn offensichtlich viel, viel weniger als ich.
Überhaupt nicht.
Aber wir haben ja schon mal festgestellt, du bist nicht so ein empathischer Mensch wie ich.
Ja, das ist natürlich richtig. Ja. Das ist natürlich korrekt. Ja, ich glaube, so viel gibt es da noch gar nicht mehr zu sagen zum ersten.
Nö. Willst du was zum Ende sagen, irgendeiner Weise spektakulär oder?
Ja, der zu Ende ist natürlich nochmal, wenn er dann runterfällt, aber das war klar, dass er von irgendeiner Klippe fallen muss und ich habe gedacht, er geht vom kompletten Flammen auf. War enttäuschend, dass jetzt nicht alles riesig explodiert. Aber auch da, vielleicht, ja, das Budget war wahrscheinlich einfach nicht da. Vielleicht war es auch extra, sozusagen hier. Nicht Krach, Bumm und Actionfilm, sondern da ist vielleicht ein Ticken mehr dahinter. Ein bisschen Drama und Suspense eher wichtiger.
Aber wie für damals typisch in Zeitlupe gefilmt, wir haben nur eine Chance, Leute. Ja. Und dann filmen wir das auch in Zeitlupe.
Ja, kennst du die Geschichte von Tarkovsky, der für seinen Film ein ganzes Haus abbrennen ließ? Und das hat überhaupt nicht funktioniert und es war irgendwie überhaupt nicht nach seinen Vorstellungen und irgendwie die das Timing hat nicht geklappt und alles und dann mussten sie es nochmal machen. Mussten halt das ganze Haus nochmal aufbauen.
Das ist das ganze Haus nochmal aufgebaut? Nee, ja. Kenn ich noch nicht. Für welchen Film?
In Langsam.
Okay. Das solltest du dazu wissen.
War es Opfer, war es Mirror? Ich glaube, es war Opfer.
Ja gut, wir werden jetzt auf jeden Fall mal festlegen, was wir für eine Wertung dem Ganzen geben.
Wie viele Senior Spielbergos?
Von 10 hatten wir gesagt, ne?
10, genau. Ja, ja.
Und ich meine, also wir sind hier bei einem Debütfilm. Beim Debütfilm, das gibt natürlich noch mal so ein bisschen extra und möchte noch mal betonen, in dem Fall wäre jetzt 5 der Durchschnitt.
So, auf ja, der wir gehen natürlich in der Skala, ne, wie gut hat uns natürlich auch gefallen und sowas, das spielt alles mit rein, aber so im Gesamtwerk von Spielberg, ne, und deswegen sagst du auch nochmal, dass das halt sein Debütfilm ist, macht das irgendwie nochmal so aus. Ob das jetzt so krasse Auswirkungen hat auf die kommenden Filme, das werden wir sehen. Mir fällt jetzt spontan. Nee,
es gibt einen kleinen Bonus, sag ich mal.
Ja, ja, aber ob das jetzt quasi inszenatorisch, ob man jetzt Dollyfahrten und Suspense-Momente in jedem Spielberg-Film hat, das werden wir ja erst herausfinden. Mir wäre es neu, wenn es Suspense-Momente so viele gibt. Oh, mir fallen 1 ein. Aber auf jeden Fall hat er hier schon sehr viel gekonnt und muss vielleicht gar nicht so viel lernen.
Mit Debütbonus wäre ich bei so 6 Senior Spielbergos.
Ich wäre ohne Debüt bei 7 schon.
Oh, okay.
Und ich glaube, ich gebe ihn dann noch mal. Der hat mir echt Spaß gemacht, tatsächlich. Bin ich eingenickt. Das ist eine Gefahr, die besteht.
Du bist nicht eingenickt und das ist ein Kriterium für 8 von 10, ja? Ich möchte noch mal dran erinnern, die Grenze zwischen 5 und 6 ist Mitte, ja? Der Durchschnitt. Wir sind hier nicht.
Also du meinst, Wertungsskala werde ich nicht ausnutzen. Werde ich wahrscheinlich.
Ja, das wirst du sowieso nicht. Das wirst du sowieso nicht.
Komm. Erstmal, wie du schon sagst, man kann es ja immer noch die Spielbergos wieder umtauschen, aber ich bin für den Moment bei 8 von 10.
Okay.
Um mal direkt so reinzugehen.
Gut, spannend, spannend. Na gut, dann machen wir mit dem nächsten Fernsehfilm weiter.
Sie.
Würde ich sagen. Something Evil oder im Deutschen das Haus des Bösen. Von 1972 und von Steven Spielberg. Und da habe ich mich jetzt nicht in die Produktionsgeschichte eingelesen. Plot: Eine Familie, Vater, Mutter, Kind und noch ein zweites Kind, wie man sich irgendwann herausstellt. Das ist etwas unauffällig, das kleine Mädchen. Die kaufen sich ein Haus auf dem Land, das offensichtlich verflucht ist. Und es kommt zu seltsamen Gegebenheiten, bis sich dann herausstellt. Und einigen Todesfällen, bis sich dann herausstellt, dass offensichtlich ein Dämon in den Sohn gefahren ist und diese Familie gerade noch so vor dem Untergang bewahrt wird.
Ja, Produktionsgeschichte habe ich mich auch nicht so wirklich eingelesen. Ich hatte nur gelesen, dass er gerade bei so, er hat ja auch eine Folge zu Twilight Zone, glaube ich, gemacht. Nee, zu einem anderen Horror-Ding, irgendwas war das.
Wie ist es? Es fühlt sich auch an wie eine Folge Twilight Zone.
Genau. Ich glaube, das war das mit Joan Crawford, wenn ich mich komplett, ja genau, diese Folge für Night Gallery. Und im Zuge dessen, ich glaube, er wollte nach Duell schon größere Sachen machen, aber hat erstmal, musste noch weiter Universal TV-Filme machen. Und irgendwie, was ich gelesen habe, war er auch so ein bisschen Darling der Chefetage oder irgendwie der TV-Film-Produktionsetage und gar nicht so bei den normalen Arbeitern oder anderen Regisseuren und den, wie du schon gesagt hast, so den Veteranen, weil er dann doch so viel probieren wollte und hier mal und da und da und mal. Und das trifft dann auf, ja, Fernsehfilm-Biederkeit, wenn man so will, hier bei Something Evil, der durchaus seine Momente hat, möchte ich sagen.
Ich bin gespannt, welche.
Fragt doch jetzt nicht sowas. Seine Momentchen, möchte ich sagen, vielleicht. Genau, du hast den Plot schon erzählt. So wirklich viel dazu gibt's auch nicht mehr. Es gibt dann noch diesen einen Nachbarn, der sie dann aufklärt über Teufel und Besessenheit und.
Du meinst diesen shady Onkel, der.
Hast du so shady?
Fand ich eigentlich ganz lustig. Der dann auch vom Bösen getötet wird, ne?
Ja, genau.
Der alte Herr, ich fand den schon sehr shady, wenn er dann da sitzt. Ja, sie können mich jederzeit anrufen. Weil die Konstellation ist, also Mutter sitzt zu Hause mit dem Sohn, mit dem angeblich aufhüpfigen Sohn und dem vierjährigen Mädchen, das die ganze Zeit in den Laufstall gesperrt wird. Und der Vater ist Werbefilmproduzent für was nochmal? Für irgendein Kosmetikprodukt oder für irgendein Lebensmittel.
Werbung.
Ne? Und muss dafür die ganze Zeit in die große Stadt, schafft sich nach Hause, entfremdet sich, ich will nicht sagen entfremdet sich, aber drückt so ein bisschen die Care-Arbeit natürlich auf seine Frau ab. Klar, wir sind hier Amerika der 70er, da ist noch so sehr überkommenes Familienbild, was da noch gepflegt wird und hier. Ja, jedenfalls sitzt dann dieser alte Typ da und sagt, ja, sie können mich jederzeit anrufen, wenn irgendwas ist. Ich fand das schon sehr shady und ich dachte auch eigentlich, das wäre sozusagen der Teufel, wäre in ihn gefahren und er würde dafür für den Terror sorgen.
Ja, es manifestiert sich ja irgendwie in so einer Flüssigkeit, die so Babyschreie auslöst. Zumindest wird darauf die Mutter immer aufmerksam und immer wahnsinniger. Ich finde das von ihr gar nicht so schlecht geschauspielert tatsächlich, von der Mutter. Also sie ist schon so ein bisschen am Nervenzusammenbruch und will sich ja auch dann irgendwann genauso wie der Vorbesitzer, weil sie immer verrückter wird, in den Tod stürzen. Das ist ja so dann der Plot. Ich hatte so ein bisschen Vibe, so eine Mischung aus Texas Chainsaw Massacre, von der Optik her, und der Exorzist. Weil Kinder in Teufel fahren und dass das jetzt nicht so manifestiert ist in irgendeiner Horrorfigur oder sowas, sondern dass dort halt mehr so shady Dinge passieren. Das ist natürlich beides eher auf Wish bestellt, das ist ganz klar. Nee, man sagt nicht mehr auf Temu, ne? Ist jetzt mittlerweile.
Ich hab's. Auf Temu bestellt habe ich noch nicht gehört, aber.
Achso, oder ja, was anderes? Irgendwas hat Sinn? Wish doch abgelöst. Ich weiß. Die Jugend könnte es uns gerne sagen. Ich fand schon so ein paar Momente tatsächlich dann auch interessant gefilmt von Spielberg, also wieder die Inszenierung tatsächlich, was den Film rettet. Vorher war es so, das rettet ihn von einem, dass es nur nicht, dass es nur okay ist oder gut ist. Hier rettet es den Film von einer Vollkatastrophe, dass man mal interessante Kamerabilder hat und mal eine Kamerafahrt. Ich finde einen Moment toll, zum Beispiel, wenn der Vater mit dem Taxi ankommt und der andere Nachbar, der ihm das Haus verkauft hat irgendwie, zusammen mit der Frau über den Platz läuft irgendwie. Das passiert so gleichzeitig und die Kamera ist im Taxi und das fährt so einmal mit den Leuten mit, dann geht sie zurück, die Kamera, bleibt aber auf dem Sitz stehen und geht dann nochmal mit dem Mann so rum. Also diese Kamera ist wirklich immer in Bewegung. Spielberg mag scheinbar nicht so sehr standhafte Aufnahmen, die zu dieser Zeit ja deutlich einfacher gewesen wären mit so riesen Kameras, sondern ist bemüht, dort Bewegung reinzubringen. Bemüht. Das war Lob jetzt alles auf niedrigem Niveau, sagen wir es mal so. Also es ist trotzdem kein guter Film, vor allen Dingen nicht unterhaltsam. Ja, was mal. Ich fand den sehr staubig und sehr trocken. Irgendwie ein bisschen, ja, mal erstmal.
Ich dachte die ganze Zeit, es wirkt wie die frühe Verfilmung eines einer Stephen King Kurzgeschichte, die der aber geschrieben hat, noch bevor er seinen Durchbruch hatte und die er auch am liebsten in der Schublade gelassen hätte. Es ist halt, also vor allem in Sachen Drehbuch, es ist so dünn. Es hat so plötzliche Charaktersprünge, also Sprünge in der Charakterentwicklung, dass sie auf einmal die totale Expertin in Sachen Okkultismus ist, weil sie da so ein dickes Buch wälzen kann. Wie sie dann auf einmal auch ihr Kind anschreit, wie sie auf der Party sind mit dem Sohn beim Nachbarn. Und dann fragen die, ja, sie haben ja noch ein zweites Kind. Ja, aber das ist zu klein, das ist allein zu Hause. Das war da so, okay, was?
Es sind die 70er.
Und vor allem dachte ich, wo habe ich dieses zweite Kind schon jemals gesehen?
Ah, das war am Anfang.
Dann ist es auch damals, das ist sogar ganz am Anfang auf der Wiese, war es mal kurz zu sehen, aber bis dahin wurde es überhaupt nicht mehr erwähnt oder gezeigt. Ja, ja. Schön fand ich auch, es ist vielleicht der deutschen Synchro zuzuordnen, wenn es dann darum geht, um diese Teufelsabwehrsymbole, werden die ganze Zeit als Pentagramme bezeichnet, die haben aber 6 Ecken, diese Sterne, diese Blumen, die sie da malen, das sind also Hexagramme und naja. Hier und da, ich war also erstaunlich gelangweilt von diesem Film und so kaum gegruselt. Und es gab einen Moment, wo ich dann doch dachte, oh, das ist gut. Nämlich, die drehen ja bei denen zu Hause, vor dem Haus drehen sie ja diesen Werbespot. Und dann holt der Typ das entwickelte Bildmaterial aus dem Fotolabor und zeigt's. Und dann ist in der Glasscheibe sind so 2 leuchtende Augen, die so starren im Hintergrund. Und so kleine Elemente mag ich ja. Oder ist das auf dem Film, was vorher nicht da war? Und es sind 2 böse Augen. Ist das eine optische Täuschung? Also sowas mag ich. Sowas jagt mir einen Schauer über den Rücken. Und das hat der Film halt leider viel zu wenig.
Ja, ja, auf jeden Fall. Der hat viel zu wenig Schauermomente, mehr so. Ja, Poltergeist, es fliegt mal irgendwas umher, Momente. Irgendwann bekam der für mich so eine kleine Faszination an Trashigkeit tatsächlich. Ich finde, der hat irgendwann den Punkt überschritten, wo ich ihn dann wirklich ernst nehmen konnte. Spätestens in der Szene, wo sie dann den Sohn ja so durchschüttelt und irgendwie die ganze Zeit festhält und sonst was, das hatte schon was Lustiges irgendwie. Auch gefilmt aus irgendwie der hohen Perspektive, man sieht das nur relativ weit weg irgendwie, es ist so monotone Musik und dann ist das so rumgeschubst zwischen Sohn und Mutter. Das war eigentlich ganz lustig mit anzusehen. Und auch dieses Babygeschrei immer, also irgendwie, ich bekam immer mehr so ein, ja, der Unterhaltsamkeit gerade kam, weil das alles so ein bisschen doof ist. Auch diese, wie du schon gesagt hast, Pentagramme und sowas, das ist halt irgendwie Horror von vor Urzeiten, wo das irgendjemand von dem Ofen hintergelockt hat. Also in den 70ern war das schon selbst da ja komplett veraltet. Ja, also selbst irgendwie hier Planet from Outer Space oder sowas hatte ja mehr Schockmomente als der hier. Wenn er irgendwie was hat, dann durch seine 70er Jahre, wie gesagt, Texas Chainsaw Massacre hatte ich so ein bisschen im Kopf. Familie verfällt dem Wahnsinn, Idee, aber im Fernsehfilm konnte er, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie der Mutter die Axt rausholen lassen. Sie selber will sich dann auch in den Tod stürzen und gar keine Rache nehmen. Sie sperrt die Kinder ein. Ja, dann fliegt das Kind auch so ein bisschen. Also auch die Special Effects sind lowlightig.
Er schwebt im Raum, aber man sieht ihn in der Totalen. Man sieht immer nur sein Gesicht oder seine Arme von der Seite.
Also beim nächsten Film, den wir sprechen, hat Spielberg fand das Drehbuch Schrott, hat es aber trotzdem übernommen und einfach gemacht, weil er halt diesen Fernsehvertrag hatte und halt einen Kinofilm machen wollte und sich deswegen gut halten wollte. Ich könnte mir vorstellen, dass es genauso hier war und dass er einfach mit ein bisschen rumexperimentiert hat in dem Film mit Kameraperspektiven und Inszenierung. Ja, genau, das kann man so machen. Muss man aber auch nicht.
Wo hast du ihn gesehen?
Es gab ihn bei Prime, deswegen musste ich ihn auf Deutsch schauen. Ja.
Genau, da habe ich ihn auch gesehen und
ja, die deutsche Synchro nimmt dann auch den letzten Rest an Schauerhaftigkeit.
Ja, weg. Und war aber vor allem verwirrt, als ich ihn angemacht habe und ausgemacht habe, dass da stand FSK 6.
Ja, aber
das ist dann doch ein bisschen seltsam.
Weißt du, wie viel Shios Reise ins Zauberland hat?
12, ne?
0. Also, ist mir letztens tatsächlich, weil wir den im Kino gezeigt haben, untergekommen und wir waren so, hä? Was? Du kannst den Dreijährigen mit in Shiro 3 ins Zauberland nehmen.
What the fuck? Aber da gibt's wenigstens keine Blobgeister, die schreien wie ein Baby, also. Da.
Nö, nur Eltern, die sich in Schweine verwandeln, aber sonst.
Ja, aber geht doch wieder, könnte sich doch wieder zurückverwandeln, meine Güte. Die Brüder Grimm haben noch gruseligeren Scheiß
geschrieben. Ja, und das war früher Struwwelpeter.
Struwwelpeter, Struwwelpeter, genau.
Ja, jedes Struwwelpeter-Buch ist, glaube ich, gruseliger als Something Evil. Ich glaube, da können wir uns
drauf. Und das stimmt, und das wird sich wahrscheinlich auch in unserer Bewertung niederschlagen, Marius. Sag doch mal an.
Ja, aufgrund der Trashigkeit habe ich ihn, glaube ich, bei Letterboxd gar nicht so schlecht bewertet. Da habe ich ihn so mittelmäßig hingerotzt. Hier bin ich bei, in der Spielberg-Skala, bei 4 von 4. Einfach weil okay. Er hat seine Momente, wie gesagt, durch die Inszenierung, hatte einen gewissen Unterhaltungsgrad wenigstens. Also ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt komplett gelangweilt hätte und der geht ja nur 70 Minuten, das ist ja auch ein Vorteil, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Ich wünschte, er wäre noch schlechter. Dann könnte man, wäre vielleicht sogar noch unterhaltsamer und hätte so einen Kultstatus irgendwann. Ja, ich bin trotzdem bei 4. Komm.
Okay, also du gehst davon aus, dass sich in der Filmografie von Steven Spielberg noch Filme befinden werden, die deutlich schlechter sind als der.
Glaube ich, habe 2 im Kopf, ja.
Ich nicht. Ich gehe mal auf eine 2 von 10. Das ist schon, also das geht schon nah an Bodensatz ran.
Das ist wirklich, also wenn du mir eine Pistole auf den Brust setzen würdest und sagen, komm, wir gucken heute Abend Something Evil, dann würde ich auch sagen, ach komm, ja, von mir aus. Also, würde ich warnen, aber das wäre jetzt, würde ich über mich ja gehen lassen. Ob ich das beim nächsten Film machen würde oder den Schuss nehme. Naja, wir schauen mal.
Wir schauen mal bei Savage.
Ready one, take one. Good evening, this is Paul Savage. Music.
Von 1973, also hier in schneller Folge, die TV-Filme abgedreht. Von wem? Ja, A, B, C oder D. Ja, Savage dreht sich um Paul Savage, gespielt von Martin Landau, ein TV-Reporter, Journalist, Moderator, der einen neuen Fall aufmacht. Denn ihm werden, weil ein neuer oberster Bundesrichter berufen werden soll, erstmal wollen sie da so ein bisschen mit seiner TV-Crew da ein Porträt starten, ihm werden aber dann von einer jungen Frau belastende Informationen über eine Affäre vorgelegt, die wir sie ihm verkaufen. Und diese Frau ist dann am nächsten Tag tot, aus dem 15. Stock gestürzt. Tja, was steckt da wohl dahinter? Es geht dann letztendlich auf die Spur eines Geschäftsmannes, Immobilienmannes, der da wohl ein System darin hat, einflussreiche Politiker, Richter mit jungen Frauen zusammenzubringen, da eine Affäre in die Wege zu leiten, um dann letztendlich politischen Einfluss ausüben zu können. Und das dröselt er zusammen mit seiner TV-Crew auf.
Ja, sehr schön. Hättest du mir den Film so eingesprochen, dann hätte ich mir 70 Minuten gespart.
Was ist denn dein Problem mit diesem Film?
Dass er langweilig ist, dass er unfassbar langweilig ist. Dieser Film ist noch nicht mal schlecht. Also noch nicht mal so unfassbar schlecht. Er ist okay inszeniert, der es läuft so runter, wie ich finde. Das ist so, ach, pf, keine Ahnung, wie eine Folge von einer sehr drittklassigen Sendung, die du beim Seppen irgendwie anmachst bei Tele5 und dann so abspielen lässt, wo es dann halt, ach, dann ist so ein TV-Journalist, der hat da so einen Krimi-Fall und dann geht es da noch was und dann gibt es da noch so einen kleinen Twist und ach ja, ne? Ist ja auch, soll ja auch ein TV, soll ja auch ein Pilot gewesen sein, ne, für eine Serie, die dann nicht kam. Martin Landau dann Hauptfigur in einer anderen großen Serie geworden oder gewesen zu dem Zeitpunkt schon. Weißt du welche?
Ich weiß bloß, dass er ja bei vorher für irgendwas anderes ausgezeichnet wurde.
Also das ist auf jeden Fall vorher oder nachher, keine Ahnung, bei Mission Impossible gewesen. Cobra übernehmen sie oder so heißt das im Deutschen. Und
ach genau, bei Ed, genau, und dann bei Ed Wood hat er ja 30 Jahre später Bela Lugosi gespielt und dafür auch einen Oscar gekriegt, ne?
Genau, ja, Nebendarsteller Oscar nominiert oder sogar gewonnen, genau. Ja, aber schon bei der originalen Mission Impossible Serie, also war ein Seriendarsteller quasi zu der Zeit. Aber auch hier, alles ist so, ich finde ja, das Schlimmste bei einem Film ist, wenn das genau sich so anfühlt wie bei Savage. Nichts, da ist nichts. Da ist kein spannender Fall, da sind keine spannenden SchauspielerInnen, das ist keine spannende Optik. Es gibt so einen Shot, der mal so durchs Studio geht, das ist ganz nett. Ja, ich glaube, Spielberg, der saß auf heißen Kohlen, wollte unbedingt seinen Kinofilm machen und da sagt ein Prozess, ja, mach noch den, dann kriegst du deinen, wie heißt der, der schwarze Delfin, ne? Ja, das machen wir dann. Ne? Ja, das war so, dafür hat er noch eine Woche Zeit gehabt und wahrscheinlich auch gutes Geld bekommen. Aber nichts ist an diesem Thriller, in Anführungszeichen, spannend.
Okay, wow, das ist.
Du warst natürlich on edge of your seat die ganze Zeit. Oh mein Gott, was passiert als nächstes? Sie ist tot. What the fuck?
Marius, jetzt sind wir schon wieder bei dem Punkt. Ich weiß, die Aufnahme, in der ich das erwähne, die hören die Leute erst in ein paar Wochen, aber du nimmst schon wieder meine Worte und übertreibst sie, extrapolierst sie so ins völlig Überzeichnete.
Tut mir leid.
Das möchte ich mir nicht gefallen lassen.
Bitte erklären Sie sich.
Ich war nicht on the edge of my seat, ich war on the half edge of my seat, sag ich mal so. Weil nachdem ich mich durchs Haus des Bösen wirklich so vollkommen gelangweilt hatte und dem Drang widerstehen musste, die ganze Zeit aufs Handy zu gucken, um durch Instagram irgendwelche banalen Reels zu schauen, war ich hier wirklich mit Interesse dabei. Ich hatte auch befürchtet, gleiche IMDb-Wertung, ach, das wird auch so ein Schmonz. Und wurde hier doch positiv überrascht, dass natürlich erstmal das CG-Journalismus ist natürlich meins, irgendwie auch berufsbedingt gucke ich da schon mal genauer hin. Dann auch noch ein Fall, der Stichwort Epstein-Akten durchaus eine gewisse Aktualität hat, unfreiwilliger Art natürlich und traurigerweise natürlich, aber man kann Bezüge zur Gegenwart herstellen. Und das Ganze ist einfach ein, ja, ich würde sagen, geradezu kafkaesker Paranoia-Thriller der 70er Jahre, Nixon-Ära. Du hast Angst vorm Staat und was kann uns gegen den Staat helfen? Natürlich die fünfte Gewalt, die da drauf schaut, die sauber recherchiert und die Menschen letztendlich davor bewahrt, in der Willkür eines korrupten Systems zu ersticken.
Mhm. Ja. Ja, die Thematik von irgendwie der Nixon-Ära, Watergate-Skandal und sowas kann interessant sein. Ich bin gerade im Ding, wie der nochmal heißt. Ach, das war auch ein relativ berühmten Film, der auch ähnlich ist.
Die Unbestechlichen?
Nee.
Mit Redford und Hoffmann.
Also ja, natürlich auch, klar, sicher. Ich bin an irgendeinem irgendwie American Patriot, Patriots Day oder so.
Ach, ich komme Patriots Day war der in Boston, beim Boston Marathon. Aber ja,
wie auch immer. Ich werde jetzt auch nicht mehr finden. Ist ja auch egal. Auch aus den 70ern auf jeden Fall. Ja, es gibt eine Szene, wo die auf so einem Glasdach sich runterhangeln. Egal. Wenn ihr irgendwie wisst, was ich meine, dann freut mich. Schreibt es in die Kommentare auf kinotagesstätte.com oder bei Apple Podcasts, Spotify, Instagram, da sind wir bis zugegen. Werdet ihr aber ein paar Minuten nochmal hören. Savage. Ich fand die Thematik alleine ist ja noch kein Spannungsaufbau. Also das ist ja nur, weil man mir so ein paar Sachen hinschmeißt, muss ich die ja nicht direkt fressen. Das ist, man muss mir ja schon ein bisschen anbieten, ein bisschen schmackhaft machen, um in diesem Bild zu bleiben. Der Karotte vor meinem Mund, sonst fange ich nicht an zu rennen.
Okay, jetzt werden auf einmal die Ansprüche hochgeschraubt, aber alles klar.
Ja, wir sind ja schon beim dritten Film. Also da kann man ja schon mal ein bisschen. Also
Marius, ich gönne dir doch deine Meinung, auch wenn ich sie nicht nachvollziehen kann. Also gut, mag sein, dass ich irgendwie eine Schwäche habe für so Kino in diesem Sujet, in dieser Zeit, mit dieser Stimmung auch, weil das hat ja durchaus was Noiriges. Es spielt.
Ja.
Ich fand auch die Dialoge so unspannend sie inhaltlich sein mögen, er hat schon in der Inszenierung einen gewissen Kniff gefunden, dass er die Gesichter sehr nah aneinander rückt, die Schauspieler und Schauspielerinnen, dass er da gerne auf Close-Ups reingeht und dass er auch so untersichtig filmt. Und das bringt auch immer ich gucke zu dir hoch und irgendwie, das ist keine natürliche Dialogsituation, sondern es hat immer so eine Anspannung, die da mit dabei ist und so ein Machtgefälle. Und letztendlich vor dem Dilemma, vor dem Savage da am Ende steht, nämlich macht er die Affäre öffentlich oder nicht? Und was sagt das eigentlich darüber, über die Entscheider darüber, die offensichtlich auch über die Affäre Bescheid wussten, die das abgenickt haben? Und das sind doch schon sehr interessante moralische Fragen, die sich da stellen.
Ja, theoretisch stimmt es. Wenn das jetzt nicht vorgetragen worden wäre wie ein TV-Film aus den 70ern, dann bestimmt, ja. Da
ein letzter Punkt noch. Bitte. Das Finale im Studio. Die Frau, um die sich hier alles dreht, die Zeugin sozusagen, in der Silhouette hinter ihr, die Silhouette des Täters noch größer. Das war doch eine geile Einstellung, oder?
Ja, ich glaube schon.
Sie klein, er riesig hinter ihr, also seine Silhouette hinter ihrer Silhouette. Toll.
Ganz toll.
Offensichtlich, du hast schon geschlafen in dem Moment.
Alles nee, ich bin nicht eingeschlafen. Bin ich sehr stolz auf mich, finde ich.
Das sind schon mal 5 Punkte also auf unserer Skala.
aber das ist nicht dem Film zu verdanken, sondern meinem persönlichen Ehrgeiz diesem Podcast gegenüber. Weil ich hätte wunderbar einschlafen können mit diesem Film, weil ich die ganze Zeit in so einem Döszustand war. Ich war die ganze Zeit so, mal kurz die Augen und dann, nee, ja, Spielberg, da kommt bestimmt gleich noch der weiße Hai. Ich war die ganze Zeit in Erwartung, dass da irgendwas passiert, was mich catcht, was mich reinholt. Ich war kurz auch davor, wo die Frau dann aus dem Bild dann gestorben ist und ich gedacht habe, jetzt beginnt der Fall langsam aufzurollen, ne? Auch so Nahfilme brauchen ja manchmal ein bisschen auch, ne? Um ins Rollen zu kommen. Und dann entwickelt sich ja manchmal so ein Fall, da hätte man gar nicht mit gerechnet, was nicht alles noch passiert. Und irgendwie ein ganzes Netzwerk an Leuten, die dort involviert sind und der noch mit dem und hier und da liegt noch eine Ebene drüber und am Ende sind alle korrupt und gemein und der Journalist überfordert und es gibt wieder eine große Finale. Das alles ist nicht passiert. Der Fall passt auf den Bierdeckel. Und ich war deswegen einfach sehr enttäuscht, vor allen Dingen auf Drehbuchebene. Da gebe ich Spielberg recht. Das hat er selbst gesagt. Und zu Recht ist dort keine TV-Serie draus entstanden.
Manchmal muss man die Menschen auch zu ihrem Glück zwingen.
Ja, du wolltest unbedingt, dass daraus eine TV-Serie in den 70ern geworden
ist. Nee, hätte ich mir nicht angeguckt. Aber dieser Film, allein dafür hat sich schon gelohnt.
Nun gut. Ich kann, das ist alles so unterdurchschnittlich langweilig gewesen, dass ich da nichts, ich finde nichts, ich möchte was finden, es ist ein Spielberg-Film, natürlich möchte ich da was finden, was mich catcht, aber das ist, glaube ich, der lächerlichste, weil uninspirierteste und langweiligste Spielberg-Film, den ich je gesehen habe.
Wow, jetzt ist aber mal gut. Vergibst du jetzt einen Punkt oder was?
Zwei Spielbergos. Ich habe meine Letterboxd-Bewertung, während du geredet hast, abgewertet.
Das ist ein Arsch. Wegen dem, was ich gesagt habe.
Ja, du hattest so Argumente, da habe ich gedacht, stimmt, das stimmt alles nicht. Ja, gibt es nochmal einen halben Stern mehr, weniger.
Weißt du, Marius, diese Haltung werde ich mir merken. Und ich vergebe jetzt auch nur nicht 7 Punkte, weil ich denke, dass du dann sagst, ich gebe diesem Film mehr Punkte als du diese Reihe komplett schon abbrichst. Und das will ich natürlich nicht, ja. Ich will noch den Frieden wahren.
Ja. Ich glaube, das wäre der größte Unterschied, den gesamten, wir machen Podcast zusammen Reihe.
Mhm.
2-7, ja. Mach, was dir gefällt. Mach, was dich für dich richtig anfühlt.
Nee, ich vergebe 6. Ich vergebe 6 Spielbergos für Savage.
Okay. Gut. Ich habe das Gefühl, bei zukünftigen Spielberg-Filmen sind wir uns vielleicht mehr einer Meinung. Allein deswegen hat sich das Ganze hier schon gelohnt, die TV-Filme mit aufzunehmen. Schön.
Wir haben hoffentlich jede Folge mindestens einen Film dabei, wo wir uns komplett uneinig sind. Ich weiß nicht, wie du zu E.T. stehst.
E.T. habe ich so lange nicht mehr gesehen und auch nur im Fernsehen. Das ist... Ich freue mich sehr,
Indiana Jones. Oder zu Indiana Jones 2.
Könnte schon mir heute, glaube ich, besser gefallen. Also es sind noch ein paar Filme. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust auf diese Reihe. Die ersten drei Filme waren jetzt so ein Start, mal reinzukommen, ein bisschen rumzudiskutieren. Da kommen aber natürlich noch richtige Kracher auf uns zu, die wir in diesem Podcast auch noch gar nicht so häufig ausführlich besprochen haben, fairerweise, ne? Deswegen allein die ganze Indiana Jones-Reihe, außer der fünfte. Das wird sehr, sehr, sehr lustig. Nächstes Mal könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Da werden wir dann Sugarland Express, Der Weiße Hai und Close Encounters of the Third Kind, wie heißt der noch auf Deutsch?
Unheimliche Begegnungen der dritten Art. Zwei Filme, die ich noch nicht gesehen habe.
Dito.
Sugarland Express. Du hast noch nicht Den Weißen Hai gesehen.
Ich war auch, irgendein Gag war da Lager. Da Lager auf jeden Fall. Ja, ja. Aber auch schon lange her, Der Weiße Hai. Hat mir damals gar nicht so krass gefallen. Mal gucken.
Oh, da sind die nächsten zwei Punkte. Alles langweilig.
Ja, mal gucken, ob er besser wird als Duell. Wenn ich Weiße Hai weniger als Duell gibt, dann wurde es als bester Film ausgezeichnet beim Empire-Magazin, ne? Der Weiße Hai.
Okay. Naja, das soll schon was heißen.
Will das? Mal schauen.
Mal gucken, ja, was wir vergeben. Ja, das gibt
irgendwann mal bei der Kinotagesstätte.
Genau, bitte? In so anderthalb Monaten ungefähr. Wir werden uns wieder in einen losen Rhythmus gewöhnen. Und schauen, wann Lücken im Produktionsplan sind.
So lange könnt ihr uns aber auch schon mal gut bewerten bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Da kann man auch kommentieren. Das geht auch sehr einfach auf kinotagesstätte.com. Und folgen könnt ihr auf Instagram. Da gibt es auch Bonusmaterial. Das kann ich jetzt endlich mal sagen, ohne dass es gelogen ist oder nur geplant ist. Filme des Monats zum Beispiel ist eine sehr nette und kleine kreative Reihe, die wir gestartet haben. Und
wenn du dich jetzt hier lobst für deine eigenen.
Ich fand meinen vom Monat April sehr schön, aber wir alle drei, ist das, für uns ist das ein kreatives Övre.
Ja, jetzt sag, du hast es mittlerweile übernommen, den Spaß, deswegen ist es jetzt so gut und so kreativ.
Absolut, allein deswegen, ja. Endlich macht Christian bei uns kein Social Media mehr, jetzt ist der Moment, wo ihr reinfolgen könnt. Wenn er dann aus dem Elternurlaub zurück ist, macht er vielleicht auch noch ein bisschen Social Media. Mal gucken.
Bin ein bisschen traurig jetzt gerade, dass meine Pionierarbeit da gar nicht gewürdigt wird. Ich habe die Basis geschaffen.
Du hast
Something Evil und Savage gelegt.
Des Podcasts gelegt. Ja. Und ich mache jetzt weiter mit der Weiße und Indiana Jones. Gut. Ja, Leute, habt eine gute Zeit. Man sieht sich nächste Woche und hört sich nächste Woche mit etwas vollkommen anderem. Da freuen wir uns doch alle drauf. Bis dahin.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.